Deutschlandfunk Nova. Update.
Afrika und Europa haben ein gemeinsames Problem, und zwar die Jugend in Afrika. Die macht sich wegen Perspektivlosigkeit und in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft auf den gefährlichen Weg Richtung Europa. Um die Zuwanderung einzudämmen und das Sterben auf dem Mittelmeer zu beenden, braucht Afrika Bildung, Investitionen und Jobs. Und darum ging es beim EU-Afrika-Gipfel. Das ist das erste Thema im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Mehr als 60% der Bevölkerung Afrikas ist unter 25 Jahre alt. Das ist eine Chance, aber es ist auch ein Risiko, wenn man diesen jungen Menschen nicht Ausbildung, Jobs und Hoffnung gibt.
Der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, bringt es auf den Punkt. In zwei Sätzen formulierte er, was Europäische und Afrikanische Union gleichermaßen beunruhigt. Dazu kommt, nach Schätzungen wird sich die Bevölkerung in Afrika bis 2050 auf 2,5 Milliarden verdoppeln. Das bedeutet, dass zusätzlich hunderte Millionen junge Afrikaner Essen, Bildung und vor allem ein Einkommen brauchen. Die EU will Afrika unterstützen, allerdings müssen auch die Staaten selbst etwas tun, so Kanzlerin Angela Merkel.
Ich habe in meiner Rede noch einmal den Vertretern der Afrikanischen Union auch gesagt, die selbstbewusste Jugend in diesem Kontinent, die wird auch nicht zögern, das, was sie aus der Digitalisierung, was sie von ihren Smartphones weiß, ihren Regierungen zu sagen. Das heißt, gute Regierungsführung gehört hier dazu. Und ansonsten werden die Regierungen auch große, große Schwierigkeiten haben.
Denn auch Korruption, Gewalt und schlechte Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik sorgen dafür, dass die Jugendlichen ihre Heimat verlassen. Afrika und die EU wollen jetzt gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Afrika will die Bedingungen für Investitionen verbessern. Die EU wird mit Geld helfen, kündigte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an.
Nous avons développé.
Wir haben einen Plan für Investitionen in Afrika entwickelt. Damit könnten bis zu 44 Milliarden Euro an Investitionen bis 2020 mobilisiert werden, vor allem und besonders in Afrika. Wir schlagen vor, in erneuerbare Energien zu investieren, aber die Europäische Union diktiert das nicht, sondern Afrika wird entscheiden.
Überschattet wurde der Gipfel von der Situation in den libyschen Flüchtlingslagern. Meldungen über Entführungen, Vergewaltigungen und vor wenigen Tagen ein CNN-Video über eine Sklavenversteigerung haben die internationale Gemeinschaft wachgerüttelt. Bei einem Krisentreffen wurde beschlossen, in einem ersten Schritt 3.800 Menschen aus einem Lager bei Tripolis per Flugzeug in ihre Heimatländer zurückzubringen. Kritik kommt von Pro Asyl. Die Organisation wirft der EU vor, durch ihre Kooperation mit der libyschen Küstenwache erst dafür gesorgt zu haben, dass in den vergangenen Monaten Zehntausende Bootsflüchtlinge in die berüchtigten Lager gebracht wurden. Libyen ist aktuell das Haupttransitland für Migranten, die auf dem Seeweg nach Europa kommen wollen. Nach unterschiedlichen Schätzungen hoffen zwischen 400.000 und 1 Million Menschen auf eine Überfahrt nach Europa. Die EU versucht deswegen, den Seeweg mithilfe der libyschen Küstenwache abzuriegeln.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Nicole sieht die Vereinbarungen mit Libyen positiv. Auf Zeit.de schreibt er, nachdem der Marineeinsatz gegen die Schleuserbanden sein Ziel verfehlt hat, scheint man jetzt auf libyschem Festland aktiv werden zu müssen. Könnte vielleicht für eine Kehrtwende in der Flüchtlingskrise sorgen. Roadkill Barbecue sieht das ähnlich. Er meint, die Rückführung der in den libyschen Lagern gestrandeten Flüchtlinge ist genau der richtige Ansatz. Es scheint, als ob endlich die Vernunft Oberhand gewinnt. Europäer 2.0 schreibt, das größte Problem Afrikas wird meist nie genannt. Bevölkerungszahlen, die sich zwischenzeitlich schon alle 20 Jahre verdoppeln. Reinhard Palm twittert, solange die EU in erster Linie eigene Interessen wie Exportsteigerungen und Migrationskontrolle verfolgt, werden sich die Perspektiven der jungen Generation in Afrika nicht verbessern. Und Maximilian B. schreibt auf Welt.de, am Ende, das ist heute schon absehbar, helfen nur radikale Maßnahmen zur Grenzkontrolle und die Abweisung hunderttausender Menschen.
Was sonst noch wichtig war.
Ölhahn zu, Botschafter raus und auch sonst alle Verbindungen kappen. Nach dem neuen Raketentest wollen die USA noch mehr Druck gegen Nordkorea. US-Botschafterin Nikki Haley hat vor den Vereinten Nationen gesagt, das Land müsse die Konsequenzen von allen Seiten zu spüren bekommen, sprich alle Länder sollen mitziehen. Die USA stehen mit der Forderung aber ziemlich alleine da. Viele Länder glauben nicht, dass das der richtige Weg ist. Aus Russland hieß es, mit noch mehr Strafen werde sowieso nichts mehr erreicht oder das Gegenteil bewirkt. gewirkt. Möglicherweise hat die harte Haltung der USA die neuen Raketentests sogar provoziert. Die Bundesregierung will ihre diplomatischen Beziehungen zu Pjöngjang zumindest einschränken. Das hat Außenminister Sigmar Gabriel angekündigt.
Wir haben die Botschaftsangehörigen in Nordkorea reduziert, werden das nochmal tun und haben auch den Nordkoreanern gesagt, dass sie ihre Angehörigen in der nordkoreanischen Botschaft bei uns reduzieren müssen. Der diplomatische Druck wird also erhöht.
Gabriel sagte nicht, wie viele Mitarbeiter die nordkoreanische Regierung aus ihrer Botschaft in Berlin abziehen muss. Der Dauerboom der deutschen Wirtschaft drückt die Arbeitslosigkeit auf ein Rekordtief. Im November gab es so wenige Arbeitslose wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Knapp 2,37 Millionen, 20.000 weniger als letzten Monat. Besonders kräftig zieht die Beschäftigung bei Dienstleistern im Bereich Pflege und Soziales und im verarbeitenden Gewerbe an. Bei im Moment fast 800.000 offenen Stellen glaubt die Bundesagentur, dass es auch in den nächsten Wochen weiter gut läuft auf dem Arbeitsmarkt. Seit mehr als einem Jahr kämpft ein Kleinbauer aus Peru vor deutschen Gerichten. Er will vom Energiekonzern RWE Geld, um sein Haus vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Er argumentiert, dass der Energiekonzern mitverantwortlich dafür ist, dass die Gletscher in seiner Heimat schmelzen und das Schmelzwasser für Überflutungen sorgt. Und weil RWE 0,47% der weltweiten Treibhausgase ausstößt, will er von RWE auch 0,47% der Kosten, die er für Überflutungsschutz ausgegeben hat. In zweiter Instanz hat das Oberlandesgericht Hamm die Klage heute für zulässig erklärt. Damit geht es in die Beweisaufnahme. Es ist das erste Mal, dass ein deutsches Gericht über eine Schadenersatzklage wegen CO2-Emissionen verhandelt.
Was noch wichtig wird.
Es ist keine ideale Konstellation, die heute Abend beim Bundespräsidenten zusammensitzt. Eine geschäftsführende Kanzlerin mit Jetlag vom EU-Afrika-Gipfel, ein CSU-Chef, der sich mit einem parteiinternen Machtkampf herumschlägt und ein SPD-Vorsitzender, der nach seiner Verweigerung...
Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
Jetzt sich und der Basis verkaufen muss, warum er jetzt doch vielleicht unter Umständen möglicherweise bereit dazu ist.
Weil der Bundespräsident, das ist auch einer von uns, die Auffassung vertritt, wir haben regierungsfähige Mehrheiten im Deutschen Bundestag und ich löse den Bundestag nicht auf, um Neuwahlen auszuschreiben. Ja, was soll ich denn da sagen? Soll ich mich da hinstellen und sagen, du kannst mich mal? Das geht doch nicht. Nee.
Anders als für Martin Schulz ist für Angela Merkel klar, eine große Koalition würde Stabilität bedeuten für Deutschland, aber wohl auch für sie selbst.
Deshalb sind wir bereit, Gespräche mit der SPD aufzunehmen. Ernsthaft, engagiert, redlich.
Wobei die Gesprächsatmosphäre durch den Glyphosat-Alleingang von CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt schon im Vorfeld, nun ja, etwas vergiftet ist.
Wer hat denn hier gerade Vertrauen verspielt bei der Glyphosat-Frage? Doch nicht die SPD. Das ist ja wohl eindeutig Christian Schmidt. Und ich muss mich wirklich fragen, ob da die Mäuse auf dem Tisch tanzen. Ich kann nur sagen, wir empfinden das wirklich als schwere Belastung.
Um 20 Uhr beginnt die Gesprächstherapie bei Frank-Walter Steinmeier. Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz sollen Tacheles reden, wie es aus ihrer Sicht mit der Regierungsbildung weitergehen könnte. Auf welche Gegner trifft Deutschland bei der Fußball-WM nächstes Jahr als erstes? Die Frage wird morgen beantwortet, wenn ab 16 Uhr in Moskau die Vorrundengruppen ausgelost werden. Dickster Brocken wäre sicherlich ein Auftaktspiel gegen Spanien. Auch auf die Engländer könnte die DFB-Elf schon gleich zum Start treffen. Es sind aber auch sehr leichte Szenarien möglich. Peru, Iran und Panama wären eher keine große Herausforderung. Auch eine Konstellation mit Kroatien, Ägypten und Saudi-Arabien ist denkbar. Der Zufall entscheidet und Bundestrainer Joachim Löw selbst gibt sich ganz relaxed.
Der Puls geht es deswegen nicht hoch, aber natürlich fahre ich mit Spannung morgen dahin und bin gespannt, in welcher Gruppe wir sind, welche Gegner wir haben, welchen Weg wir dann möglicherweise gehen können aus dieser Gruppe heraus. Also für uns gibt es ja dann irgendwie, also diese WM bekommt ein Gesicht für uns und dann können wir eigentlich ein bisschen anfangen zu arbeiten.
Und sonst in der Welt?
Etwa einen Monat nach der Wahl steht in Island die neue Regierung. Geführt wird das Land jetzt von einer Dreierkoalition. Die besteht aus den Linksgrünen, den Konservativen und der Liberalen Fortschrittspartei. Heute haben die drei Parteien ihren Regierungsvertrag unterschrieben. Die neue Regierungschefin Katrin Jakobsdottir kündigte an, die Regierung werde sich um eine bessere Infrastruktur für Bildung, Gesundheit und Verkehr kümmern. Außerdem soll laut Medien im Regierungsvertrag stehen, dass Island auch weiterhin nicht in die Europäische Union will. In den USA sind zwei weitere Prominente entlassen worden, weil sie Frauen belästigt haben sollen. Es geht um den 59-jährigen TV-Moderator Matt Lauer von NBC. Nach Angaben des Senders gibt es eine detaillierte Liste über Fälle, in denen er sich sexuell unangemessen gegenüber einer Mitarbeiterin verhalten habe. Im zweiten Fall geht es um den Moderator Garrison Kaler vom öffentlich-rechtlichen Sender Minnesota Public Radio. Auch sein Sender will die Zusammenarbeit mit ihm beenden. Demnach wirft eine Kollegin dem 75-Jährigen vor, sie belästigt zu haben. Lauers und Kalers Entlassung sind zwei weitere in einer ganzen Serie in der US-Medienbranche. Die Welle von Enthüllungen über sexuelle Übergriffe hatte vor etwa zwei Monaten mit dem Skandal um den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein begonnen. Der Extremsportler Peter Taufatufua hat ein Problem. In gut zwei Monaten will er bei den Olympischen Winterspielen für Tonga, ein Inselstaat im Südpazifik, im Langlauf antreten. Dafür braucht er aber eine Skiausrüstung und für die braucht er Geld. Im Moment hat er aber beides nicht. Jetzt hat Taufatufua zu einer Spendenkampagne aufgerufen. Damit hofft er, 30.000 Euro für die Ausrüstung und Reisen nach Europa bezahlen zu können. Dort will er bei den letzten Qualifikationsrennen seine Chance auf die Olympischen Spiele in Südkorea wahren. Der 34-Jährige kennt sich mit Herausforderungen ganz gut aus. Vor einem Jahr hatte er sich für die nordische Ski-WM qualifiziert und das, obwohl er in seiner Jugend nie Schnee gesehen und auch noch nie auf Skiern gestanden hatte. Bekannt wurde Taufatufua allerdings nicht im Schnee, sondern 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Damals trug er die Fahne von Tonga ins legendäre Stadion Maracanã. Im Baströckchen und mit nacktem, eingeölten Oberkörper.
Wissensnachrichten.
Wir reden jetzt mal über Frauenkörper. Und mit wem könnte man das besser als mit Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Du hast dir nämlich eine Studie angeguckt, die sagt, dass Frauen in Mitteleuropa vor 5.000 bis 7.000 Jahren deutlich kräftiger waren. Vermutlich mussten die mehr schuften, oder?
Ja, die mussten mehr schuften. Das war nämlich die Zeit, als die Menschen sesshaft wurden und anfingen, Getreide anzubauen. Und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es vor allem Frauen waren, die damals die Felder gepflügt haben und vor allem das Getreide gemahlen haben mit schweren Mühlsteinen. Und das hat dazu geführt, dass ihre Oberarmknochen deutlich kräftiger waren als die der Frauen heute. Die Studie stammt von der Uni Cambridge und die Forscher haben Knochen aus der Jungsteinzeit mit denen des Frauenruderteams von Cambridge verglichen. Und die Knochen der Frauen damals waren 11-16% stärker, obwohl die Ruderinnen heute mehr als 20 Stunden pro Woche trainieren.
So, und das hat man erst jetzt bemerkt.
Ja, man hat nämlich bisher immer nur Frauen mit Männern verglichen. Männerknochen reagieren aber grundsätzlich stärker auf Belastungen, sie verändern sich also schneller und dadurch war das überhaupt schwer zu vergleichen. Bei Männern kann man zum Beispiel deutlich sehen, dass sich ihre Knochen verändert haben, als sie nicht mehr mit Steinen und Speeren zur Jagd gingen, sondern mit Pfeil und Bogen. Bei Frauen wurden solche Vergleiche bisher nie so genau gemacht und deshalb sagen die Wissenschaftler auch, dass bisher gar nicht so klar war, dass Frauen über tausende von Jahren die Hauptlast der Arbeit hatten, als der Mensch sesshaft wurde. Also die Frauenpower wurde bisher unterschätzt. Und die Forscher fordern deshalb auch, dass es in der Richtung noch mehr Studien geben soll.
Weiß man denn, wann sich das Skelett dann wieder verändert hat?
Das hat so ab der Bronzezeit angefangen und im Mittelalter hatten die Frauen dann im Schnitt schon ähnlich dicke Oberarmknochen wie die Frauen heute. Ein wichtiger Grund ist nach Ansicht der Forscher, dass dann das Getreide nicht mehr zwischen Steinen, sondern mit Drehmühlen gemahlen wurde. Also unser heutiges Schönheitsideal der schlanken, zarten Frau. Das kann es überhaupt nur geben, weil wir Menschen uns die Arbeit irgendwann leichter gemacht haben.
Okay, wir gehen jetzt nochmal zurück in der Zeit und zwar noch ein bisschen weiter. Vor 20.000 Jahren ist der letzte Supervulkan ausgebrochen. Forscher sagen jetzt, bis zum nächsten Mal dauert es womöglich deutlich weniger lang als gedacht.
Genau, und das wäre, wenn es passierte, ziemlich zerstörerisch. Diese sogenannten Supervulkane können bis zu 1000 Gigatonnen Material auswerfen und so ganze Kontinente unter einer Ascheschicht verschwinden lassen. Das kann natürlich auch das Klima für Jahrzehnte verändern. Und bisher gingen die Forscher davon aus, dass solche starken Vulkanausbrüche nur rund alle 45.000 bis 700.000 Jahre vorkommen. Jetzt sagen britische Forscher, nein, das könnte rund alle 5.000 bis 48.000 Jahre passieren.
Und wie kommen die darauf? Also gibt es da etwa Anzeichen für, ich sage jetzt mal, der aktuelle Vulkan auf Indonesien möglicherweise?
Nein, das ist zum Glück alles nur Statistik. Die Forscher haben eine geologische Datenbank ausgewertet, in der alle stärkeren Vulkanausbrüche verzeichnet sind und auch die Zeitabstände zwischen den Ausbrüchen. Aber sie sagen auch ganz klar, dass es im Moment keine Anzeichen dafür gibt, dass sowas passiert.
Also, wenn das Ende der Welt noch ein bisschen dauert, dann können wir ja noch kurz darüber reden, wie man sein persönliches Ende beschleunigt. Und zwar mit Rauchen zum Beispiel.
Ja, und weil das natürlich gar nicht gut ist, kritisieren Experten immer wieder auch, dass es oft noch zu positiv dargestellt wird. Zum Beispiel in Filmen und Fernsehserien. Rainer Hanewinkel, ein Suchtexperte von der Uni Kiel, hat deshalb gefordert, die Altersfreigabe für Filme anzuheben, in denen geraucht wird. Das fordert übrigens auch die Weltgesundheitsorganisation.
Ja, schon seit längerem, glaube ich. Mhm. Welche Filme meint er denn jetzt zum Beispiel?
Also er nennt zum Beispiel Fuck You Goethe 2 oder Willkommen bei den Hartmanns. Die wurden beide von der FSK ab 12 Jahren freigegeben. Insgesamt hat Hanewinkel 81 Kinofilme untersuchen lassen, die für den Deutschen Filmpreis oder für den Oscar eingereicht wurden. Und das Ergebnis war, in 60 der Produktion wurde geraucht und er sagt dann, es komme fast immer positiv rüber. Da kriegt eben nie einer Lungenkrebs oder keine Luft mehr. Und in den USA wird auch schon länger vor Rauchszenen in Filmen gewarnt.
Matthias Wurms war das mit dem Besten aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Der Abend bleibt meistens ungemütlich nass und kalt. Es kann glatt werden. Morgen bekommen vor allem die Mitte und der Süden Schauer ab. Richtung Nordosten bleibt es auch mal trocken bei 0 bis 5 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.